Es gibt im Volksmund eine Formulierung, die die Geschichte aus der Bibel aufgreift, nämlich wenn man davon spricht, dass aus einem Menschen, aus einem Saulus ein Paulus geworden ist. Manchmal sagt man das, man kriegt das auch manchmal in Fußballreportagen mit, wenn da so ein hammerharter Verteidiger plötzlich lammfromm mitspielt und der Reporter völlig verwirrt ist und begeistert ist und sagt, da scheint aus einem Saulus ein Paulus geworden zu sein. Was ist das eigentlich für eine Geschichte, auf die sich da bezogen wird? Was heißt das, wenn aus einem Saulus ein Paulus wird? Ist das nur eine Buchstabenkosmetik sozusagen am Namen, wo man sagt, ja, das klang unglücklich, das, was weiß ich, da hatte Saulus irgendwie Probleme mit oder er wollte dann einfach mal was Neues aller 10 Jahre oder Künstlername, er hatte jetzt sich entworfen, auf eine neue Dienstreise zu gehen und brauchte dafür einen neuen Namen. Was war das eigentlich, dieses vom Saulus zum Paulus? Wir sind immer noch, heute zum letzten Mal zunächst, bei der Frage, wenn der Heilige Geist Geschichten macht oder Geschichte macht. Und diese Szene, diese kleine Episode über den Saulus, wie er zum Paulus wird, ist einer meiner Lieblingsepisoden, weil ich denke, da ist eine Menge Humor Gottes in diesem Abschnitt zu finden und wir werden ihn vielleicht miteinander entdecken. Die, die mitlesen wollen, Saulus, Kapitel Apostelgeschichte 9, Vers 1, folgende steht ja auch auf unserem Blättle drauf, die Situation, wie Saulus zu einem Paulus wird. Saulus, der noch immer Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte, ging zum hohen Priester und erbat von ihm Vollmacht an die Synagogen von Damaskus, um alle Anhänger des Weges, die er dort fände, Männer wie Frauen, gebunden nach Jerusalem zu führen. Schon war er auf seiner Reise bis in die Nähe von Damaskus gelangt, da, Pause. Der Saulus wird uns vorgestellt als ein Mitglied einer bestimmten religiösen Gruppe der Pharisäer. Wir wissen von ihm, er ist ausgebildet worden bei einem der führenden Rabbiner seiner Zeit, bei Gamaliel, in einer sehr strengen, sehr sortierten, sehr gut ausgestatteten theologischen Schule der damaligen Zeit. Es wird von Saulus berichtet, dass er dabei stand und zusah, wie Stephanus gesteinigt wurde. Also, wir könnten sagen, Saulus war kein Weichei. Das muss man aushalten können, zuzusehen, wie jemand zu Tode gesteinigt wird. Und er war einer von denen, der war sozusagen religiös-politisch aktiv. Er betrieb dieses Unternehmen, diese neue Richtung innerhalb des Judentums. Man nannte sie die des Weges sind. Das waren so Leute, die redeten dauernd von Nachfolgen und auf dem Weg sein. Die des Weges sind. Das war die Bezeichnung für die Christen der ersten Zeit. Und Paulus, so lesen wir in unserem ersten Versen im 9. Kapitel, schnaubte vor Wut. Er war emotional bis in die Haarspitzen aufgestellt, aufgeladen, wir könnten fast sagen, schäumend und blind vor Wut, willens, jeden zu erwischen, der in diese Gruppe gehörte, um sie zu verfolgen, um sie in den Kerker zu werfen, vielleicht sogar umzubringen. Was für ein Mann. Wir würden heute sagen, halte dich von ihm fern. Das ist kein Umgang für dich. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Also mal ganz ehrlich. Jeder war froh, diesen Mann und mit ihm nichts zu tun zu haben. Wer sich verdächtig machte, musste mit Problemen rechnen. Dieser Mann war schon zu dieser Zeit, als er Saulus hieß, berühmt, oder wir müssten sagen, für seine Art der besonderen Verfolgung der jungen Kirche, er war berüchtigt. Er war berüchtigt. Er war schon mit Vollmachten unterwegs, um nicht nur in und um Jerusalem, sondern er wollte in die große Synagoge nach Damaskus, einem Welthandelszentrum der damaligen Zeit, er wollte dorthin, um dort auch mit Stumpf und Stiel diese neue Richtung auszurotten. Das war sein ganzer Vorsatz. Jetzt stellt euch vor, ihr müsst so einen Menschen einspuren in eine umgänglich liebevolle, barmherzige Verhaltensweise mit allen. Das ist nicht leicht. Das wusste der Herr auch. Und er hat sich da eine Besonderheit einfallen lassen. Nämlich, da, kurz vor Damaskus, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Man will mal sagen, nichts Neues, die Sonne scheint immer, stimmt. Aber das war sozusagen Zusatzbeleuchtung für unseren Saulus. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die ihm zurief, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es gibt, wenn ich Bibel lese, immer mal so Momente, wo mir dann säkulare Bilder einfallen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich habe schon mal erwähnt, versucht mal auf einem vollbesetzten Bahnhof sozusagen euch irgendwo hinzustellen und laut gängige deutsche Vornamen zu rufen. Günther! Und dann guckt mal, wie viele sich plötzlich erschrocken umdrehen. Gerd, Hermann, Roland. Und genau das passiert. Im hebräischen Denken bedeutet, den Namen kennen, Macht über einen Menschen haben. Wenn wir also in der im Alten Testament lesen, dein Name ist allezeit vor Gottes Augen geschrieben, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben, dann bedeutet das, dass Gott erstens weiß, wer wir sind, er kennt uns persönlich mit unserer Geschichte und er hat Macht über uns. Das ist auch der Grund im Denken, nur dass wir es klar kriegen, warum Gott seinen Namen als Mose fragt, wer bist du? Dass Gott seinen Namen nicht verrät. Also er sagt nur, ich bin, als der ich mich erweisen werde. Im Sinne von, wart's ab, du lernst mich kennen. Ist positiv gesprochen. Wir formulieren das ja mal anders, wir sagen, wart's ab, du wirst mich kennenlernen. Aber wart's ab. Wenn Gott sich offenbart, werden wir ihn erfahren und erleben als den Barmherzigen, als den Gnädigen, als den Heiligen, als den Zugewandten. Gott wird sich uns offenbaren und zu erkennen geben. Aber er gibt uns nicht seinen Namen, weil das bedeutet, er gibt sich uns in die Hand. Wer den Namen Gottes hat, hat Macht über ihn, kann ihn beschwören und ihn willfährig machen für das eigene Ziel. Und dem entzieht sich Gott. Immer. Immer. Das steckt dahinter, hinter dieser Dimension von Namen. Gott aber an dieser Stelle, Jesus selbst, ruft diesen Saul. Und was Saul in diesem Moment begreift ist, hier kennt mich jemand mit Namen. Meine Inkognito-Version des heimlichen Anreisens nach Jerusalem für Verfolgungszwecke ist aufgeflogen. Hier ruft mich jemand bei meinem Namen. Hier kennt mich jemand. Hier ist einer, der weiß, wer ich bin. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das Spannende, was hier geschieht, was der Geist Gottes hier macht, ist, dass der Geist Gottes zunächst einmal mit einer ungeheuren Lichtfülle Gottes diesen guten Saulus umstrahlt. Wenn wir ungefiltert in die Gegenwart Gottes kommen würden, müssten wir alle verglühen sozusagen, im Nichts vergehen. Unsere unser Wesen könnte die Heiligkeit, die Klarheit, die Lichtfülle Gottes nicht aushalten. Gott begegnet dem Saulus, hüllt ihn in gleißendes, blendendes Licht. Das Pferd scheut, Saulus stürzt zu Boden und hört Gott. Es gibt Momente, wo Gottes Reden so klar, so deutlich ist, dass wir mit unseren biologischen Ohren die Stimme hören. Nicht als Zeichen davon, dass wir einen bestimmten psychischen Zustand erreicht hätten, der uns ins Krankenhaus treiben müsste, sondern Gott redet so laut in Form einer Audition, dass wir ihn wirklich hören können. Und wir lesen hier in der Schrift, dass seine Reisegefährten in Vers 7, seine Reisegefährten standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sie hörten, wie jemand rief, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sie guckten, sie schauten, niemand da. Keiner, der so rufen könnte. Auf offenem Feld. Keiner da. Wo kommt die Stimme her? Saulus konnte noch gut reden. Er fragte, Herr, wer bist du? Und wieder die klare, hörbare Antwort Jesu. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Interessant, oder? Jesus sagt an der Stelle nicht, ich bin der Chef von den Menschen, die du verfolgst. Sondern Jesus greift das Wort auf, das er seinen Jüngern hinterlassen hat. Wer euch angreift, greift mich an. Wer euch sieht, sieht mich. Die totale Identifikation Gottes mit seinen Leuten. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst nicht nur die Menschen, du verfolgst mich selbst. Du verfolgst mich. An der Stelle hätte das Gespräch mit Fug und Recht zu Ende sein können. Es hätte gut gepasst, wenn dort stünde und Paul und Saulus verschied sogleich. Hätte gut hingepasst. Hätte auch Sinn gemacht. Ich bin Jesus, du verfolgst mich, das klären wir gleich. Und Saul verschied. Aber nun macht der Heilige Geist immer überraschenderweise doch ein bisschen was anderes. Jesus spricht ihn an, steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Jetzt müssten alle die Mission Impossible 1 bis 3 kennen. Eigentlich so, wow, das hört sich spannend an. Der Chef gibt eine Botschaft, melde dich in der Stadt, warte auf den Boten, weitere Informationen folgen. Ja? Der Agent sozusagen erwartet die Nachricht. Wahrscheinlich hat sich auch Saulus so ein bisschen gefühlt, auch wenn er die anderen Filme noch nicht kannte. Aber Saulus erhob sich vom Boden und obwohl er die Augen aufschlug, sah er nichts. Er war von dem Licht geblendet. Nun haben sich natürlich die Exegeten in den letzten Jahrzehnten furchtbar Gedanken gemacht, welcher psychosomatischen Störung der gute Saulus hier wohl anheimgefallen sein könnte. Das lassen wir jetzt, also die ganzen Diagnosen lassen wir mal außen vor. Da gibt es verschiedene Theorien, dass so psychische Schockerlebnisse schon mal zu bestimmten Teilausfällen von irgendwelchen körperlichen Systemen führen können. Stimme versagt, man sieht nichts mehr oder man hört nichts mehr. Und alles egal, Tatsache ist, der gute Saulus war so beeindruckt, er konnte, oder so geblendet von dem Licht, er konnte nichts sehen. Und ihr Lieben, das ist eine spannende Geschichte, wie Gott Menschen begegnet. Diesem taffen Saulus, der sehenden Auges es aushält, wie Menschen getötet werden, der Macht hat, Spaß hat, religiösen Eifer hat, Menschen zu verfolgen, um Gott damit sozusagen Ehre zu machen. Das ist eine eigentümliche Durchdringung. In der tiefsten Überzeugung, Gott damit einen Gefallen zu tun, andere Menschen zu töten. Was für eine Verzerrung und Verirrung. Gott begegnet ihm und anderen Menschen gerne so, dass Gott diese Menschen in ihren Schnittstellen, die ihnen ganz wichtig sind für ihre Persönlichkeit, trifft. Gott sucht sich die Stelle im Leben eines Menschen aus, wenn er ihn bekehrt, wenn er ihn umdrehen will, wenn er ihn sozusagen die Augen öffnen will für einen neuen Weg. Gott begegnet Menschen an der Stelle, die für diese Menschen von Bedeutung sind. Ganz zentrale, sensible Punkte. Saulus, der glaubte, alles richtig zu sehen, richtig im Blick zu haben, der vorausschauend in der Verfolgung unterwegs war, war plötzlich blind. Der self-made man des jüdischen Establishments brauchte einen, der ihn an die Hand nahm. Er musste geführt werden. Sie nahm ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Blinde waren eigentlich Krüppel. Blinde waren Bettler. Blinde waren Randgruppe der Gesellschaft. Blinde waren nicht mehr Teil des Lebens, sondern Rand, waren nicht mehr Mitte, sondern waren Außenseiter. Ich weiß nicht, was in dem Saulus vorging. Ich weiß nicht, ob ihm dann als guter Pharisäer gleich vor Augen stand, welche Veränderung ihm vielleicht bevorstand. Aber wenn jemand so einen Totalausfall des Augenlichts plötzlich und unvermutet hat, holla, das ist nicht so ganz leicht. In Damaskus lebte nun ein Jünger mit dem Namen Ananias. Also Schnitt, Szenenwechsel. Saulus wird langsam tippelnden Schrittes nach Damaskus geführt, findet dort Quartier und sitzt stumm und geschockt vor sich hin, wie wir nachher entdecken. Er sitzt dort, isst und trinkt 3 Tage nichts, fastet oder ist einfach nur platt. Er blieb 3 Tage blind und aß und trank nicht. Der war richtig alle. Jetzt wird's lustig. In Damaskus lebte ein Jünger mit Namens Ananias. Zu dem sprach der Heilige Geist, sprach Gott in einem Gesicht, also in einer Vision. Ananias, auch wieder Anrufung mit dem Namen. Ich bin der Herr, schwingt gleich einfach mit. Ich habe Macht über dein Leben. Ananias. Und er antwortete, hier bin ich, Herr. Übrigens eine der besten Antworten, die man geben kann, wenn man spürt, Gott ruft ein. Das erspart Gott langes Suchen und mir jede Menge Umwege. Ja, wir kennen die Geschichte von Jona, der versuchte, dem Anrufen Gottes zu entkommen. Und Gott locker vom Hocker sagt, gut, ruft einen Fisch, holt den Jona ab, lässt ihn ausspucken, klärt die Sache mit ihm. Also man kann das wunderbar sozusagen, ne? Gibt ja auch dem nächsten, das ist nicht Noah, nicht Jona, Noah, okay, ein anderer Film, gut. Tatsache ist, Gott klärt das. Gott klärt es. Ich bin der Herr. Und dann die Antwort des Ananias, hier bin ich, Herr. Die beste Antwort, die man geben kann. Als Gott Samuel rief, Samuel. Stand der kleine Samuel auf, ging zu Elia und sagte, hier bin ich. Und dann kriegte Elia mit, Mensch, ich habe den nicht gerufen. Schickt ihn 2-mal wieder ins Bett und beim 3. Mal sagte ihm, wenn du es nochmal hörst, dann sag, hier bin ich, dein Knecht hört. Hier bin ich, Herr. Und Gott redet weiter zu ihm. Der Herr, und jetzt wird es auch nochmal interessant, es heißt jetzt nicht, der Herr sprach zu ihm. Hier kommt eine Dimension rein, die uns vielleicht an vielen Stellen in unserem geistlichen Leben und Werdegang manchmal etwas aus dem Blick gerät. Hier steht, und der Herr gebot ihm. Das hören wir heute nicht mehr so gern. so dienstanweisungsmäßig. Wir haben das in der kulturellen Landschaft unserer Gesellschaft eher so, der Herr sponserte oder spendete einen Gesprächsbeitrag und regte zum Nachdenken an. Ist immer nicht schlecht, wenn man sein Hirn gebraucht, aber an der Stelle hat Gott eine andere Tonart drauf. Der Herr sagte zu ihm, Gott gebot ihm, mache dich auf, geh in die Straße, die man die Gerade heißt, und frage im Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Siehe, er betet, und jetzt kommt der Gag. Also Ananias kriegt einen Dienstauftrag und Gott sagt ihm, ein Auftrag ist, geh nach Damaskus, lange Straße, Haus des Judas, dort triffst du einen Mann. Saulus aus Tarsus. Und in dem Moment hört wahrscheinlich Ananias schon nicht mehr so richtig zu. Jedenfalls, Gott redet weiter. Siehe, er betet und hat gesehen, wie ein Mann mit Namen Ananias, du, bei ihm eintritt, ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehend wird. Ananias entgegnete, Herr, über diesen Mann habe ich von vielen gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Auch hier hat er von den hohen Priestern Vollmacht, alle in Ketten zu legen, die deinen Namen anrufen. Eigentlich sagt er damit, guck doch nochmal in den Unterlagen nach, ob das nicht ein Irrtum ist. Du kannst nicht den Saulus von Tarsus meinen, den wir kennen, an dem wir leiden, der uns verfolgt. Der Herr erwiderte ihm, also ich finde schon mal spannend, dass Gott in der Regel immer, wenn wir mal so durchgucken im Alten Testament und wo Boten Gottes mit Gott ins Gespräch kommen, ihm Einwände geben, widersprechen. Das Schöne daran ist, Gott hört nie den Dialog auf. Gott antwortet weiter und spricht in das Herz, spricht zu dem Ananias, geh, nicht bitte, bitte geh doch, geh, denn dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige zu tragen und vor die Kinder Israels. Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Das wusste wahrscheinlich Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da machte sich Ananias auf und ging in das Haus und legte dem Saulus die Hände auf. Ist das nicht interessant? Er bekommt den Auftrag, dorthin zu gehen, und Gott sagt ihm zur gleichen Zeit in diesem Berufungsgespräch an dieser Stelle, übrigens, ich habe schon gesagt, dass du kommst. Ich habe schon verraten, dass du kommst. Ich habe dem Saulus schon gesagt, Ananias kommt. Davon wusste Ananias nichts. Gott hatte auch Ananias nicht gefragt. Er hat ihm gesagt, geh dahin, ich habe schon gesagt, du kommst. Nun geht Ananias hin und sagt, Bruder Saulus, schön, oder? Ich finde das herrlich von Ananias. Jetzt hat er verstanden. Er nimmt, ich weiß nicht, ob er das so mit Salbung gesagt hat, Bruder Saulus. Ich weiß, oder eher so, wenn es denn so ist, meinetwegen, Bruder Saulus, so, man kann das ja auch dünnlippig sagen. Also, wir lassen es mal offen. Bruder Saulus, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist, den du gekommen bist, du sollst wieder sehend und vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann lesen wir wieder, und sogleich fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Wenn der Geist Gottes kommt und uns berührt, ist es manchmal so, dass in entscheidenden Momenten unseres Lebens Gott uns einen neuen Blick für bestimmte Abläufe in unserem Leben gibt. Es fällt uns wie Schuppen von den Augen. Wir haben mit einem Mal einen Durchblick, eine Einsicht, die wir vorher so nicht hatten. Wir können Dinge mit einem Mal in einem Licht sehen, wie wir es vorher so nicht sehen konnten. Saulus empfängt den Heiligen Geist, wird erfüllt vom Heiligen Geist, kann wieder sehen. Und nun kommt wieder meine Lieblingsformulierung. Ihr ahnt sie schon. Er sah wieder, stand auf und empfing die Taufe. Das immer wieder. Amen dazu. Da wollte ich wenigstens schon mal hin heute. Obwohl Saulus theologisch ausgebildet war, beste theologische Schule der damaligen Zeit, bewährt im Dienst, mehrjährige Diensterfahrung im jüdischen religiösen Establishment, besondere Überwältigungserfahrung, Damaskus-Erlebnis. Man spricht später von einem sogenannten Damaskus. Diese Geschichte ist sprichwörtlich geworden, von einem Damaskus-Erlebnis, wo es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Hey, man könnte sagen, Saulus könnte sagen, ich bin der Erfinder. Naja, nicht wirklich, aber ich bin der Beteiligte. Ich bin der Beteiligte, sozusagen der Star des Damaskus-Erlebnisses. Er empfing den Heiligen Geist, kriegte Durchblick, stand auf und empfing die Taufe. Dann nahm er Nahrung zu sich und kam wieder zu Kräften. Alsbald, er blieb noch einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, alsbald verkündete in den Synagogen Jesus und dass dieser der Sohn Gottes sei. Wie geht es? Wenn Gott einem Einsicht gibt, auch einem Saulus Einsicht gibt, wenn man eine neue, wie soll ich sagen, wie so ein Schlüssel findet, wenn man es in die Hand bekommt von Gott, wie wenn man in der Mathematik plötzlich eine Formel hat, mit der sich eine Aufgabenstellung aufschließt, dann wird sie rechenbar. Man braucht einen Hinweis, einen Zusatz, eine Information, man braucht einen Schlüssel und mit einem Mal im wahrsten Sinne des Wortes, so wie das Bild es ja sagt, erschließt sich etwas, schließt sich ein Raum auf, für mich in neuer Weise und ich kann an dieser Stelle sozusagen etwas anders verstehen. Und Paulus hat unter der Leitung des Heiligen Geistes angefangen zu begreifen, wenn das der Messias ist, okay, dann heißen die Worte das, dann bedeutet der Teil vom Jesaja das, dann bedeuten die und die Prophetien das. Mal gucken, ob sich das im Leben Jesus alles findet. Und er konnte Dinge sehr schnell scannen. Er hat nachher noch 3 Jahre in Arabien in der Wüste verbracht, um das nochmal in Ruhe durchzudenken. Aber hier bereits diese Erfahrung, Jesus Christus hat mich überwältigt. Er ist der Herr. Und sein Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Das heißt in Vers 22, Saulus aber erstarkte noch mehr. Und dann kommt etwas, was wir gar nicht gerne lesen. Saulus erstarkte noch mehr und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung durch den Nachweis, dass Jesus der Messias war. Geraume Zeit danach fassten die Juden den Plan, ihn zu töten. Doch der Anschlag wurde Saulus bekannt. Tag und Nacht bewachten sie die Tore, um ihn zu töten. Aber die Jünger nahmen ihn und ließen ihn bei Nacht in einem Korb über die Mauer hinab. Ein bekannter und berühmter Fluchtweg, war immer gut, wenn man auf der Mauer einen Freund hatte mit einem Korb und einem Seil. Man weiß nie, wozu man das brauchte. Wer anfängt, für Jesus unterwegs zu sein, wird entdecken, dass sein Leben nicht nur Segen bedeutet für sich selbst und für andere, sondern immer auch Konfrontation hervorruft, die man selber gar nicht will. Da, wo wir anfangen, unser Leben in Spur und Ausrichtung vor Gott zu bringen, wird es Widerstand hervorrufen. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil es in der Sache liegt. Weil Jesus mit seinem Licht kommt und damit deutlich macht, wo Werke der Finsternis sind. Wenn Jesus mit seinem Licht kommt, zeigt er uns an dieser Stelle, wo unsere Schuld ist. Saulus aber erstarkte noch mehr und es entstand Widerstand. Aber im Leben und im Handeln Gottes mit seiner Gemeinde bedeutet dies immer, dass Gott 2 Dinge zugleich tut. Dass dort, wo Gott Menschen ruft und beruft und ihnen eine Ausrichtung gibt, allein oder einer ganzen Gemeinde, er Segen gibt und Vollmacht und Befähigung, Gedeihen und Wachstum. Und auf der anderen Seite immer auch einherläuft ein wenig von jener Zeit des Widerstands, nicht immer, nicht zu jeder Zeit. Wir lesen am Ende dieses Kapitels oder am Vers 31, sie bauten sich auf und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden erfüllt vom Trost des Heiligen Geistes. Die Kirche hatte nun Ruhe und wuchs. Sie gedeiht. Und doch gibt es immer wieder auch diese andere Seite, dass dort, wo Menschen auch in Gemeinden, dass dort, wo Gemeinde aufbricht, dort, wo Gemeinde sich neu einspurt, dort, wo Gemeinde aufnimmt, was beispielsweise, wenn wir sagen, wir wollen missionarisch unterwegs sein, wir wollen Menschen werden, wir wollen Gemeinde werden, die relevant ist für Menschen in dieser Zeit. Wir wollen Gemeinde werden, die Menschen in dieser Zeit mit dem Evangelium erreicht. Das wird in der Gemeinde Menschen geben, die sagen, ja, das ist gut, aber hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Das wird schwierig. Und es wird bedeuten, solange die Kirche bei sich selbst bleibt, mag sie jeder oder solange kein Kirchturm mit Glocke da ist, kann man sie gut dulden. Aber wenn dann Kirche relevant wird und in die Gesellschaft kommt und Menschen sucht und Menschen mit dem Evangelium sozusagen einlädt und sie damit konfrontiert, kann es für viele Menschen, die vorbereitet sind, endlich der Weg ins Heil sein, endlich Erlösung, endlich Jesus Christus, endlich Licht, endlich versöhnt mit Gott, endlich Hoffnung für mein Leben, endlich neu anfangen können, endlich neue Menschen, die mich mögen und wertschätzen, die mich anschauen, die mir Ansehen geben. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet, werden Menschen sagen. Und andere werden widerständig. Andere werden es nicht wollen. Andere werden da vielleicht aggressiv. Andere werden es zurückweisen. Andere mögen es nicht. Das liegt in der Sache. Das ist Jesus widerfahren, das hat Jesus erlebt und das wird die Gemeinde Jesu auch erleben und erfahren. Aber die Einladung, und das ist so ein Stück diese Botschaft auch von heute, die Einladung Gottes an uns ist, ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde anspricht und sagt, ich möchte, dass ihr dort und dorthin geht. Macht euch auf. Geht. Geht da und dahin. Und vielleicht lächelt der Geist Gottes im Himmel, zwinkert Äugchen und sagt, ich habe ihnen schon gesagt, dass ihr kommt. Lasst uns gehorsam sein. Der Ananias ging hin und war gehorsam. Und Paulus ging hin und war gehorsam. Und er hat Spuren hinterlassen. Er hat Geschichte gemacht. Er hat ein Stück diese Welt verändert mit seinem Gehorsam für Gott. Und wir können und dürfen an dieser Mission Gottes in dieser Welt teilhaben, wenn wir hören und gehorsam sind. Amen.